Jetzt kommt der Physiker und ja, schüttet kaltes Wasser auf all diese Stimme. Und das muss ich aber leider tun, weil Herr Schnappauf hat ja gesagt, ja, die Wissenschaft, und habe mich ganz tief angeblickt in dem Moment, die Wissenschaft ist unser Bezugspunkt. Und es ist natürlich ein genuin globales Problem, die Erderwärmung. Es ist aber auch ein Problem, wo zum ersten Mal die Politik bei so einer fundamentalen Fragestellung möglicherweise wirklich von der Wissenschaft geleitet wird. Es gibt in der Geschichte der Menschheit nichts Vergleichbares. Also nicht nur von der genuin globalen Dimension her, sondern eben auch, dass wir Projektionen über die Zukunft, die wir mit den besten wissenschaftlichen Methoden erstellen, dass wir diese Projektionen als Leitlinien für eine Politik nehmen, möglicherweise in Kopenhagen und auch später, die aber allergrößte Tragweite haben für die Gesellschaft als Ganzes, für die Wirtschaft, aber auch für den einzelnen Konsumenten und Wähler. Und das ist schon was ganz Außergewöhnliches, ja, und historisch Beispielloses. Insofern können Sie sich vorstellen, dass die Last der Verantwortung wirklich schwer auf uns drückt. Und es geht auch für mich persönlich. Also es ist nicht so, dass man diese Rolle genießen würde, gewissermaßen zum globalen Schiedsrichter ernannt zu werden. Wir wissen, wenn der Schiedsrichter einen Fehler macht, das ist eine Tatsachenentscheidung. Haben wir ja beim Qualifikationsspiel zwischen Frankreich und Irland vor kurzem erlebt. Aber das ist eine sehr unangenehme Verantwortung manchmal. Und das will ich auch kurz ansprechen jetzt, weil wenn man nun als einzelner Wissenschaftler hier stehen würde, dann wäre die Last der Verantwortung, glaube ich, zu groß. Ja? Man würde wirklich erdrückt werden davon. Insofern ist es außerordentlich wichtig, dass wir uns in der Scientific Community eben vergewissern, durch gegenseitige, ständige Rücksprache untereinander, durch einen Prozess wie dem IPCC, der ja auch beispiellos ist in der Geschichte der Wissenschaft, wo jeder Stein in der Forschungslandschaft 10-mal umgedreht wird, bevor am Schluss dann mit Beteiligung aller Regierungsdelegationen, wo sogar Saudi-Arabien und Katar und all diese großen CO2-Produzenten mit dabei sind, wo dann formuliert wird, was ist eigentlich das Resümee. Ja? Das ist also ordentlich wichtig, und in diesem Zusammenhang, ich werde jetzt mal versuchen, wirklich fast zum Schluss meines, ich halte mal meinen Vortrag von hinten her, das wäre eigentlich ganz was anderes, jetzt lassen wir mal sehen, ich muss, das kriegen Sie alles noch zu sehen hinterher, nee, kriegen Sie nicht. Ich werde es also relativ kurz machen, der Rechner ist nur unglaublich langsam. So, und jetzt gehe ich aber mal dahin. Das ist jetzt entscheidend. Also ich habe nun einiges angestellt in meinem Leben bisher, unter anderem wissenschaftliche Untersuchungen, und ich kann nicht auf alles stolz sein, aber auf manches vielleicht, aber wo ich vielleicht wirklich am meisten stolz bin, ist, dass ich diese Serie, diese Reihe ins Leben gerufen habe, eine Nobelpreisträger-Symposiumsreihe, die heißt Global Sustainability, a Nobel Cause, also das ist natürlich ein Wortspiel, Nobel Cause, aber eben auch ein Nobel Cause, nämlich der Versuch, eben diejenigen mit ins Boot zu bringen, um sich zu äußern zur Klimaproblematik, die die höchste Glaubwürdigkeit besitzen in der Wissenschaft, vielleicht weltweit, in der Gesellschaft, nämlich Nobelpreisträger. Und Sie sehen, das ist hier links das Bild. Wir hatten bei der Auftaktveranstaltung in Potsdam damals 15 Nobelpreisträger. Wir hatten Frau Merkel als Hauptrednerin, wir hatten Lord Nicholas Stern und so weiter. Und wir haben das zum Beispiel in diesem Jahr wiederholt in London. Der Schirmherr war Prinz Charles. Und Steve Chu, immerhin Energieminister der Vereinigten Staaten, Physik-Nobelpreisträger, war 3 Tage mit dabei, hat alle Diskussionen mitgemacht etc. Hier in der Diskussion, die wir hatten, der andere Schirmherr und Mitveranstalter war die Royal Society, Lord Martin Rees. Und es ist eigentlich nur, wenn man sich vergewissert hat, dass Nobelpreisträger und die Akademien, die sie repräsentieren, die Scientific Communities, die sie repräsentieren, wenn man sich versichert hat, dass all diese Personen, all diese Systeme hinter der Analyse stehen, die wir vorgelegt haben, dass man sich eigentlich wagt, vor die Öffentlichkeit zu treten und diese Last der Verantwortung zu übernehmen. Weil es steht unendlich viel auf dem Spiel. Wenn wir uns irren, dann kann man sagen, werden Billionen von Euro in der falschen Weise investiert. Natürlich haben wir ein fossiles Energieproblem, aber ganz neue Berechnungen zeigen, wir haben zum Beispiel so viele Ölschiefervorräte und die Gestehungskosten sind rapide gesunken inzwischen, also dann eine Kilowattstunde Energie zu produzieren und so viele Ölschiefer zur Verfügung, dass wir auch für 100 Jahre diesen verschwenderischen Lebensstil global weiterführen könnten. Es ist so. Und es wird immer wieder technische Durchbrüche geben. Das heißt, aus CO2 auszusteigen ist eben genau das, so wie man aus der Steinzeit nicht ausgestiegen ist, weil die Steine zu Ende gingen, ja, so wird man aus dem Ölzeitalter nicht aussteigen oder aus dem fossilen Zeitalter, weil die fossilen Brennstoffe rapide zu Ende gehen, sondern weil die Nebeneffekte sich zu Haupteffekten aufsummieren, nämlich wir versenken diesen Planeten. Und das will ich Ihnen dann auch gleich noch ein bisschen zeigen. Ja. Aber das heißt, wenn wir uns irren in der Wissenschaft, dann sind gigantische Fehlinvestitionen vorprogrammiert. Ja. Haben wir aber recht, dann ist die Herausforderung in der Tat auch ganz gewaltig. Ich will Ihnen auch zeigen, was es bedeutet. Der Herr Mielke ist ja mit mir jetzt so ein bisschen im Wettbewerb eingetreten. Darf es ein bisschen weniger sein? 2 Grad? Nein, Sie sagen 1,5 Grad. Ich will Ihnen aber zeigen, was die 2 Grad schon bedeuten. Natürlich wäre die beste Erderwärmung keine Erderwärmung. Das können wir aber nicht mehr erreichen. Wir haben bereits 0,8 Grad Erderwärmung und vorprogrammiert ist schon wesentlich mehr. Ich denke, wenn es uns gelingt, die Brandschutzmauer 2 Grad Celsius einzuziehen, das ist nämlich nicht mehr als eine Brandschutzmauer. Eine Brandschutzmauer bauen Sie ein, wenn Sie davon ausgehen, dass in einem Gebäude möglicherweise ein Feuer ausbricht und Sie wissen, dass Sie diesen Teil nicht retten können, aber Sie wollen wenigstens den Rest des Gebäudes retten, nicht? Deswegen baut man eine Brandschutzmauer. Und so ist es mit der 2-Grad-Leitplanke. Es ist eine Brandschutzmauer. Und das heißt, auch wenn das Feuer ausbricht, wird viel zerstört werden, aber wir hoffen wenigstens, den größeren Teil des Gebäudes zu retten. So ist es. Aber jetzt hier darauf zurückzukommen, da so ungeheuer viel auf dem Spiel steht, müssen wir uns so gewissenhaft wie noch nie in der Wissenschaft überlegen, welche Aussagen können wir wirklich der Öffentlichkeit präsentieren, können wir der Bundeskanzlerin präsentieren, Ban Ki-moon, Obama, Hu Jintao und so weiter und so weiter. Nicht? Deswegen haben wir diesen Prozess organisiert. Aber es muss Ihnen klar sein, dass wir keine hundertprozentig sicheren Aussagen treffen können. Das geht nicht in der Physik, das geht in der Mathematik, aber es geht nicht in der Physik. Wir können, wenn wir noch so gute Datensituationen haben und die Naturgesetze noch so gut belauscht haben, wir können Ihnen keine hundertprozentigen Sicherheiten geben, aber wir können Sicherheiten geben, die in der Größenordnung von 90-95% zum Beispiel liegen. Wenn die Politik dann entscheidet, das ist gut genug, um eine Entscheidung zu treffen, die möglicherweise so etwas wie eine dritte industrielle Revolution provoziert, dann ist das eine sicherlich vernünftige Entscheidung, aber ein Rest an Unsicherheit wird immer bleiben in diesem Zusammenhang, es sei denn, wir beschließen nichts zu tun gegen den Klimawandel, abzuwarten und wenn er uns dann in voller Wucht erwischt hat, dann können wir sagen, war doch richtig, was Schellnhuber und andere gesagt haben. Aber ich weiß nicht, ob das die beste Alternative ist. Ne? Und deswegen haben wir in London, ich zeige Ihnen mal die Liste der Nobelpreisträger, die diesen Aufruf unterschrieben haben und dann komme ich gleich zurück. Ja, da stehen im Wesentlichen all die Ziele drinnen, die man sich, wenn man optimistisch ist, von Kopenhagen erwarten darf. Ne? Aber das geht also dann los, es geht nicht los, aber Sie haben da Kenneth Arrow zum Beispiel stehen, das ist der größte lebende Ökonom. Arrows Theorem ist jedem Ökonom bekannt. Und es geht dann weiter zum Dalai Lama und es geht zu Michael Gorbatschow, das geht zu Nadine Gordimer und Doris Lessing, es geht zu 20 Physik-Nobelpreisträgern, 10 Chemie-Nobelpreisträgern und so weiter. Das ist die geistige Elite dieses Planeten, die wir da mobilisiert haben. und auch die kulturelle Elite dieses Planeten. Und ich kann Ihnen sozusagen keine besseren Grundzeugen präsentieren. Darüber gibt es nichts mehr. Und Sie müssen eben dann als Politiker entscheiden, sind Ihnen diese Grundzeugen gut genug in der Verhandlung mit der Natur? Was haben diese Grundzeugen gesagt? Sie haben gesagt, das sind im Wesentlichen die Ziele, die wir verfolgen müssen, nämlich, we should confine the temperature rise to 2 degrees centigrade to avoid unmanageable climate risks. Das ist die eine Aussage. Also natürlich wären mir 1,5 Grad globale Erwärmung lieber, aber ich denke, das kriegen wir nicht mehr hin. Das ist unrealistisch. Wenn wir die 2 Grad hinkriegen, dann wird das schwer genug sein. Aber das sollten wir als absolutes Maximum ins Auge fassen. Und es bedeutet aber, und da stehen ja nochmal die Forderungen, Peak of global emissions of all greenhouse gases, das ist global gemeint, bis 2015. Sind noch 6 Jahre oder eigentlich nur noch 5 Jahre wirklich. Dann stehen die Emissionsreduktionen da, das sind im Wesentlichen die IPCC-Zahlen in den Industrieländern 25 bis 40, aber das will ich Ihnen dann auch nochmal zeigen. Dann steht eben diese Idee des Total Carbon Budget und das ist außerordentlich wichtig. Ich meine, die Natur ist außerordentlich komplex, gerade die des Klimasystems, aber trotzdem tut sie uns einen Gefallen, ich habe das an anderer Stelle auch schon gesagt. Das wissen wir eigentlich erst seit diesem Jahr so ganz genau durch eine Fülle von Studien. Der Zusammenhang zwischen globaler Erwärmung und den Gesamtemissionen, die über einen längeren Zeitraum getätigt werden, also von heute bis 2050 etwa, der Zusammenhang ist quasi linear. Trotz aller Nichtlinearitäten und Komplexitäten. Das heißt, wir können ziemlich genau ausrechnen, wie viel Kohlenstoffkredit wir noch bei der Natur haben, um die 2 Grad Celsius Linie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu halten. Das vereinfacht die gesamte Debatte zum Klimasystem außerordentlich. Und das sind extrem robuste Ergebnisse, die in den führenden Zeitschriften der Welt veröffentlicht wurden in diesem Jahr. Deswegen nehmen wir das zur zentralen Größe. Das ist hier nicht nur von Nobelpreisträgern, da waren auch so unbedeutende Statisten wie Nicola Stern mit dabei bei dieser Veranstaltung und andere führende Ökonomen nicht. Also die führenden Experten der Welt zusammen mit den Nobelpreisträgern haben eben diese Aussage gemacht. Also Total Carbon Budget muss die Bezugsgröße sein. Das ist also eine wichtige. So, jetzt kommen wir aber zu der Frage von Frau Augter auch noch. Ich habe das nicht vergessen. Ich betone das mit dem System der Wissenschaft, dass Glaubwürdigkeit verkörpert. Nicht einzelne Personen, nicht Herr Schellenhofer, nicht Herr Edenhofer, auch nicht Jim Henson oder Nicola Stern. Das System der Wissenschaft, das sich permanent einer extremen Qualitätskontrolle selbst unterwirft, durch anonyme Begutachtung und so weiter und so weiter. Wir stehen für diese Aussagen hier und Sie haben ja erlebt, Herr Borchert hat das angesprochen am Anfang, dankenswerterweise. Es gab ja diesen kriminellen Akt, wo also ein Computer an der University of East Anglia eben gehackt wurde, wie man das so schön flapsig sagt heutzutage. Ich war selbst dort einige Jahre Professor. Es wurden dann 60 Megabyte, glaube ich, jetzt ins Internet gestellt, an E-Mails, wie auch immer, Daten. Mit Sicherheit sind viele von mir dabei auch, weil ich damals Professor war an der UEA. Dass sie haben also diese schöne Situation, dass also ihre eigenen privaten E-Mails jetzt über einen russischen Server ins Internet gestellt werden. Das liest sich ja fast wie ein Krimi, nicht? Es liest sich wie ein Spionageroman, wie auch immer. Stellen Sie sich vor, das passiert mit der Bundestagsfraktion der CDU-CSU, das passiert mit dem BDI oder das passiert mit dem Deutschen Fußballverband, das wäre wahrscheinlich das Allerschlimmste. Das passiert mit Amnesty International, wie eben auch immer, nicht? Und Sie können sich natürlich vorstellen, da sind auch ein paar E-Mails dabei, die man lieber nicht im Internet sehen würde. Aber trotzdem, ich habe nicht die geringste Sorge damit. Alles, was ich geschrieben habe, kann jederzeit Public Access haben, nicht? Es wird kein großer Manipulationsskandal aufgedeckt werden in der Klimawissenschaft, weil es ihn einfach nicht gibt. Es gibt keine Manipulationen, nicht? Und das Schlimmste, was ich vielleicht geschrieben habe, ist, dass Kollege so und so einem auf die Nerven geht. Ja? Und ich glaube, das sind Dinge, die Sie vielleicht auch mal in einer E-Mail an irgendjemand geschrieben haben. Aber die Tatsache, dass die sogenannten Klimaskeptiker jetzt zu diesen Maßnahmen greifen, nicht, dass also kriminelle Akte begangen werden, der nächste Schritt ist, dass man die Attentate auf Klimawissenschaftler begeht. Da ist kein weiter Weg mehr. Und das macht einen dann manchmal schon ziemlich betroffen, das können Sie sich vorstellen. Nicht? Und es geht da unter anderem auch um die Debatte, nun ist die globale Erwärmung denn real oder nicht, die globale Mitteltemperatur, schreitet sie fort oder nicht. Und die Aussage ist ganz einfach, in den letzten 10 Jahren stagniert sie auf sehr hohem Niveau. Aber das ist nichts, was uns überraschen würde. Niemand hat jemals gesagt im IPCC, dass der Anstieg linear sein muss. Wenn man sich einfach den Verlauf seit 1900 anschaut, geht es immer in so einer Treppenbewegung. Da gab es sogar ein Jahrzehnt, im Wesentlichen um die 60er Jahre, wo die Temperatur ein wenig zurückgegangen ist. Wir können auch erklären, warum es so ist. Das hat mit den Aerosolen, also der gewöhnlichen Luftverschmutzung zu tun. Das hat mit einem Jahrhundert El Niño Event in 1998 zu tun, was das bisher heißeste Jahr ist. Es hat damit zu tun, dass die Sonne im Augenblick in einem absoluten Minimum ihrer Intensität ist und so weiter. Wir können das erklären, aber die Geschichte ist natürlich relativ komplex, die man zu erzählen hat. Das will niemand hören. Jeder will wissen, ist das nächste Jahr ein neues Rekordjahr oder nicht. Was wir wissen ist, aufgrund der Naturgesetze, dass selbst wenn die globale Erwärmung eine gewisse Pause einlegt, dass sie hinterher umso mehr aufholen wird, sich also wieder beschleunigen wird. Das wissen wir auch. Und das ist natürlich politisch und psychologisch eine fatale Situation. Ne? So ist das im Augenblick, das muss man nicht leugnen. Was aber wir in unseren neuesten Berichten eben gezeigt haben, ist, dass selbst diese relativ milde Erwärmung von 0,8 Grad Celsius seit der industriellen Revolution, seit 1900, also dieses Beharren der Erwärmung erstmal auf einem gewissen Niveau, dass es enorme Auswirkungen schon hatte. Und das ist die eigentlich bestürzende Aussage, dass nämlich selbst diese relativ lächerliche globale Erwärmung schon zum massiven Rückgang der Gletscher führt, dass der Meeresspiegel beschleunigt ansteigt, dass massive Artenwanderungen bereits passieren. Und das ist eben gerade die negative Aussage, wenn wir das Ganze multiplizieren nun mit der Erwärmung, die wir in diesem Jahrhundert erwarten würden, wenn Kopenhagen kein Erfolg wird, wenn wir keine kraftvollen Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, dann ist eben diese folgende Welt, die, auf die wir zugehen werden. Und wir haben in Oxford vor kurzem so eine Konferenz durchgeführt. Das sind die neuesten Rechnungen des Hadley Center. Die betreiben das führende Klimamodell der Welt. Und das ist jetzt, wenn wir diese 2-Grad-Grenze durchbrechen würden, dann würden mit großer Wahrscheinlichkeit sogenannte positive Rückkopplungseffekte passieren. Hört sich positiv an, ist aber was sehr Negatives für die Menschheit. Insbesondere würde es, und das würde ich einmal hier versuchen zu zeigen, wenn ich denn dahin komme, weil die Reihenfolge hier ein bisschen verändert, also haben Sie Geduld. Ich habe also mein Konzept vollkommen verändert. Also ich mache meinen Vortrag jetzt nicht von vorne nach hinten, sondern querbeet in diesem Fall. Die größte Gefahr, die besteht, ist, wenn wir über die 2-Grad-Grenze hinausgehen, dass eben sogenannte positive Rückkopplungen eintreten. Und die Achillesferse ist gewissermaßen die in den Permafrostböden, sogenannten Permafrostböden, in Sibirien, insbesondere in Alaska, lagen etwa 1,5 Billionen Tonnen Kohlenstoff in der Form von CO2, Methan, Lachgas. Lachgas hat so ungefähr das 300-fache Treibhausgaspotenzial von CO2. Wenn diese Potenziale aufgeschlossen werden durch die Erwärmung, das passiert einfach dann, wenn die Temperatur über 0 Grad Celsius im Boden geht, ne? Dann ist es das Doppelte von dem, was jetzt in der gesamten Atmosphäre sich befindet. Und da ist der menschliche Anteil nur relativ klein. Dann wären wir sozusagen in einer Welt, die mindestens, aber wahrscheinlich noch mehr, im Durchschnitt 5 bis 6 Grad wärmer wäre. Und zwar könnte das bis Ende des Jahrhunderts passieren. Und hier sehen Sie mal, weil das fast immer nicht richtig verstanden wird, was bedeutet eine Durchschnittstemperatur von 5,4 Grad Celsius? Was bedeutet die in regionaler Verteilung? Und Sie sehen unten hier in der Farbskala, wenn es orange wird, sind wir zwischen 8 und 10 Grad und wenn es richtig rot wird, sind wir bei 12 Grad und 14 Grad. im Jahresdurchschnitt. Nicht? Und das wäre die Verteilung dann gegen Ende des Jahrhunderts. Das heißt, über den Kontinenten, die sich natürlich viel schneller erwärmen als die Ozeane, die bleiben relativ kühl, haben wir dann fast überall die rote Farbe, jedenfalls in den nördlichen Breiten. Das heißt, die Durchschnittstemperatur wäre in Europa um 8 bis 10 Grad angestiegen, in Sibirien um 14 Grad, in Nordamerika um 14 Grad und so weiter und so weiter. Das wäre die Situation. Der Unterschied in der globalen, in der jährlichen Mitteltemperatur zwischen Berlin und Mailand beträgt 2 Grad Celsius. Das ist der Unterschied zwischen einem mediterranen und einem atlantisch beeinflussten Klima. Hier reden wir von 10, 12, 14 Grad. Das würde sich bei den Niederschlägen so auswirken, man muss jetzt erstmal die Konturen der Kontinente ein bisschen erkennen, aber wenn Sie sich daran gewöhnt haben, können Sie Afrika und Südamerika erkennen und so weiter. Das Fatale an der klimatischen Dynamik ist die, dass die Walzenbewegung in der Atmosphäre noch stärker ausfallen würde, weil einfach mehr Energie in der Luft ist. Das heißt, die sogenannte Hadley-Zelle würde noch verstärkt werden. Das heißt, dort, wo es heute kaum regnet, nämlich im Mittelmeerraum, Südafrika, Australien, weite Teile und so weiter, wird es noch weniger regnen. Da haben Sie die rote Farbe, das heißt, Niederschläge gehen noch mehr 20% oder mehr zurück. Und dort, wo es schon viel regnet, wird es noch mehr regnen. Die weiße Farbe ist, dass man dort jetzt nicht genügend Daten hat, um eine Prognose herzustellen. Ja. Also darum hat man über Australien und so weiter, hat man zum Teil. Das könnte man zwar extrapolieren, aber man versucht eben so wahrhaftig wie möglich hier also die Datenlage wiederzugeben. Aber das ist eben auch, das könnte ja auch anders sein. Man könnte sich als Laie vorstellen, naja, wenn der Planet wärmer wird, verdunstet mehr Wasser aus den Ozeanen, es wird überall mehr Niederschläge geben, das ist vielleicht sogar eine positive Sache. Aber es ist eben so, die Asymmetrie zwischen Niederschlagsreichen und Niederschlagshabenichts sind jetzt sogar noch verstärkt. Das ist eine fatale Situation. Es geht einfach darum, diese Situation müssen wir verhindern. Und die 2 Grad Celsius, vielleicht die letzte Grafik jetzt hier zur Wissenschaft in diesem Zusammenhang, deutet einfach, wenn wir über 2 Grad Celsius gehen, kommen wir in den Bereich, wo die Himalaya-Gletscher schmelzen und auf dem tibetischen Plateau. Bei ungefähr 2,5 Grad spätestens würde der grönländische Eisschild abschmelzen, das heißt 7 Meter Meeresspiegelanstieg über vielleicht 300 Jahre, aber auch in diesem Jahrhundert schon 1 Meter Meeresspiegelanstieg. Es gibt gerade eine neue Rechnung, wenn Sie allein die Werte in den Küstenzonen sich anschauen, also die dort existierenden Industrieanlagen, privaten Immobilien und so weiter, bei einem Meeresspiegelanstieg von einem halben Meter würden 26 Billionen Euro verloren gehen. 26 Billionen. Das liegt einfach daran, das ist jetzt nicht American Billion oder so, das sind Trillions auf Amerikanisch oder Englisch, sondern es sind wirklich diese Billionen. Das liegt einfach daran, dass die Menschen im Wesentlichen gerne am Meer siedeln wollen. Ne? Und da kann man auch sehr gut Schiffe betreiben, bekanntlich im Inland nicht so gut und so weiter. Also das alleine. Wir reden aber natürlich über zu verhindern und deswegen die 2 Grad. Wenn es allein nur darum ginge, den grönländischen Eisschild zu bewahren, mit diesem 7 Meter Meeresspiegelanstieg als Folge, allein deswegen wäre es schon gerechtfertigt, die 2 Grad Grenze zu halten. Nicht? Das ist einfach so. Und dann kann natürlich jemand kommen, insbesondere ein Ökonom, der sagt dann, ich mache eine Kosten-Nutzen-Analyse, ich rechne jetzt alle Schäden und alle Kosten und alle Dinge aus, aber das ist gar nicht notwendig. Die Bewahrung des grönländischen Eisschildes ist ein sogenanntes K.O.-Kriterium. Ne? Und das man entweder beachtet oder eben einfach ignoriert. So ist die Situation. So, wenn wir also dabei bleiben, 2 Grad Celsius, jetzt wollen wir einfach suchen, wo ich gewesen bin, aber ich finde das auch wieder. Wenn wir sagen, wir wollen die 2 Grad Brandschutzmauer errichten und unter dieser Erwärmung bleiben, dann können wir, das ist die inhärente Unsicherheit, über die ich am Anfang gesprochen habe, das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit erreichen, aber wir können Ihnen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung geben. Und wenn Sie mit einer Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, zwei Drittel ist keine hervorragende Wahrscheinlichkeit. Ja. Ich nenne das immer eben verschärfte Form des russischen Roulette, wo sie ja immerhin eine 5/6 Wahrscheinlichkeit des Überlebens haben. Und ich frage Sie nicht, ob Sie schon mal russisch Roulette gespielt haben persönlich. In der Regel kriegt man da eine negative Antwort. Aber wenn wir hier sozusagen die verschärfte Form des russischen Roulette spielen, nicht mit dem einzelnen Kopf, sondern mit dem ganzen Planeten, und dann haben wir noch ungefähr 750 Gigatonnen CO2 auszugeben. Ich habe ja diesen Budgetansatz genannt. Ja. Das ist die Gesamtmenge an Kohlenstoffkrediten, die uns die Natur noch gewährt, und zwar von heute bis 2050. Nach 2050, im Rest des Jahrhunderts, kämen dann vielleicht noch läppische 50 Milliarden Tonnen dazu. Aber das ist im Wesentlichen die Größenordnung. So. Und das ist die berühmte schwäbische Hausfrau, von der nicht nur die Frau Gönner spricht, sondern auch die Bundeskanzlerin ab und zu mal. Die sagt, ich kann nur das ausgeben, was ich eben vorher eingenommen habe oder angespart habe, wie auch immer. Und so ist das eben hier mit dem CO2-Budget. Wir haben 750 oder vielleicht aus 800 Milliarden Tonnen CO2, die weltweit ausgegeben werden können, um die 2-Grad-Linie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu halten. So, und dann kommen Sie jetzt hier zu dem Zeitproblem. Warum müssen wir in die Gänge kommen? Warum müssen wir schnell was erreichen? Warum muss Kopenhagen ein Erfolg werden? Weil nämlich nur zählt, das ist das globale Emissionsprofil, wir sind im Augenblick bei über 30 Milliarden Tonnen jährlich globaler CO2-Emissionen, und es kommt jetzt darauf an, wann der Scheitelpunkt erreicht wird. Es zählt nur die Fläche unter der Kurve, das ist das Integral oder das ist das Gesamtbudget. Ja? Wenn wir 2011 schon einen Scheitelpunkt global erreichen würden, dann wäre das das Profil, das wir folgen müssten. Wir könnten jährlich im Jahr 2050 global noch ein bisschen mehr als 5 Milliarden Tonnen CO2 emittieren, also ein Sechstel von dem, was heute ist. Und die Reduktionsraten, die maximalen, wären 3,7% pro Jahr. Wenn wir dagegen bis 2015 die Wende schaffen, Sie hatten ja vom Bremsweg auch gesprochen vorhin, ne? Wenn wir bis dahin die Wende wenigstens schaffen, wir nehmen Sinn, dass der Scheitelpunkt überschritten ist, nicht, dass die Emissionen verschwunden sind, dann müssten wir im Jahr schon 5,3% reduzieren global an Emissionen. Das ist ungefähr ein Kyoto-Protokoll pro Jahr. Das Kyoto-Protokoll wurde nie ganz umgesetzt und es war über einen Zeitraum von 12 Jahren angelegt. Das wäre jedes Jahr ein Kyoto-Protokoll. Und wenn, was realistischer ist politisch, der Gipfelpunkt 2020 erreicht wird, dann wären es 9% pro Jahr, was eigentlich nur unter Kriegswirtschaftsbedingungen möglich wäre. Oder einer Wirtschaftsdepression, gegen die sogenannte Finanzkrise ein Mailüftchen gewesen wäre. Das wollen wir nicht. Niemand will das. Natürlich nicht. Ja? Aber das bedeutet, entschuldigen Sie, das bedeutet, wie die Briten sagen würden, time is of the essence. Ja? Es kommt auf das Timing wirklich an. Weil Sie können die Fläche unter der Kurve, die können Sie nur umverteilen, aber Sie können sie nicht größer oder kleiner machen. Das ist das. Und das ist eben diese große Herausforderung. Wenn wir das aber erreichen wollen, jetzt setze ich noch eins drauf, und sagte ich, ich hätte besser geschwiegen in dieser Runde, nachdem Sie so viel Optimismus verbreitet haben. Wir müssen das ja irgendwie verteilen auch. Dieser Kuchen von 750 Milliarden Tonnen CO2 global bis 2050, womöglichst der Scheitelpunkt aus sozioökonomischen Gründen schon bis 2015 zu erreichen wäre. Da muss er irgendwie verteilt werden. Wir haben jetzt das Allereinfachste in dem Gutachten des Beirats globale Umweltveränderungen, wo Herr Borchert sich ja darauf bezogen hat, das inzwischen in China diskutiert wird und in Indien und bei den Vereinten Nationen und so weiter. Da haben wir ja eben einfach mal gesagt, wir machen den einfachsten Gerechtigkeitsansatz, der übrigens ein Grundsatz ist, den unsere Bundeskanzlerin immer wieder als Vision zumindest ins Spiel bringt, nämlich in Zukunft, nicht in der Vergangenheit, in Zukunft hat jeder Mensch auf diesem Planeten den gleichen Anspruch, die Atmosphäre zu nutzen. Hört sich erstmal überzeugend an, denke ich. Ja? Wenn wir das allerdings tun, dann wird dieser Kuchen von 750 Milliarden Tonnen nach Bevölkerungsanteil auf die Länder verteilt. Und dann kommt eben das heraus. Das sind die Pro-Kopf-Emissionsprofile für verschiedene Länder von heute bis zum Jahr 2050, wenn eben alle den gleichen Anspruch auf die Nutzung der Atmosphäre haben. Und nehmen Sie mal die USA. Da ist heute der Pro-Kopf-Verbrauch, wir haben es ja vorhin auch gesehen bei Herrn Micke, 20 Tonnen CO2 pro Jahr. Und wenn die ihre Fläche sozusagen komplett ausnutzen würden, müssten sie bis zum Jahr 2020 auf Null sein. Von 20 auf Null. Nehmen Sie ein Land wie Deutschland, das ist, glaube ich, das Land, in dem wir uns gerade befinden, dann haben wir hier 10 Tonnen. Wir würden, also Meseberg-Paket und so weiter, alles einsetzen, aber trotzdem müssen wir bis 2030 kohlenstofffrei sein. Nehmen Sie China, und das ist auch für die Chinesen keine wunderbare Einsicht, sie müssten ihren Gipfelpunkt schon 2025 erreichen und dann eben bis 2037, 38 bei Null sein und so weiter. Es gibt aber Länder auf diesem Planeten, wie Indien, die es ja wohl noch zulegen könnten und selbst im Jahr 2015 einen Kohlenstoffkredit hätten. Alles, was ich getan habe, ist 2-Grad-Ziel angesetzt, dann dieses quasi lineare Gesetz zwischen Erderwärmung und globalem Budget in Anwendung gebracht und dann habe ich nach gleichen Pro-Kopf-Rechten sozusagen die Emissionen verteilt. Dann kommen wir zu diesen erschütternden Kurven. Das ist die physikalische Wahrheit und ich kann Ihnen keine bessere Wahrheit anbieten. Es ist leider so, nicht? Wir haben aber trotzdem nachgesonnen und versucht, eine Lösung zu finden. Wir haben gesagt, wir teilen mal die Länder auf der Erde in 3 Gruppen ein, also solche, die Emissionen pro Kopf über 5 Tonnen haben, solche, die dazwischen liegen, solche, die unter 2,7 Tonnen haben, das wäre vor allem Indien, das wäre aber auch Pakistan, Äthiopien, also die haben nichts in dieses Planeten und würden sagen, so würden deren Emissionsprofile aussehen, wenn wir also diese Länder alle zusammennehmen und den Durchschnitt bilden. Also wieder die Industrieländer müssten dieser Kurve folgen, China etwa, viele Schwellenländer dieser Kurve und das wären die armen Länder, die also noch Kohlenstoffkredit bei der Natur haben. Und diese Rechnung geht natürlich nicht auf. Oder? Also schlechterdings kann niemand erwarten, dass das geschieht, dass die Industrieländer bis 2025 kohlenstofffrei sind. Aber was ginge wäre, und da komme ich eben zurück, es gibt eben ein marktwirtschaftliches Instrument, das dennoch eine Lösung bieten würde, das wäre der Emissionshandel in diesem Fall. Und wenn wir den Emissionshandel einsetzen, dann kriegen wir solche Kurven. Wir würden also von den grünen Ländern sozusagen, die würden ein wesentlich niedrigeres Wachstum an ihren Emissionen haben. Sie würden also diese Fläche freimachen zur Nutzung durch andere, durch die Industrieländer. Sie würden 120 Milliarden Tonnen CO2 hier rüber verteilen zu den roten Ländern, die also da nicht so stark abstürzen müssen, sondern dieser Kurve folgen könnten. Dasselbe würde übrigens gelten, 40 Milliarden Tonnen würden von den grünen Ländern an die gelben Länder rübergeschaufelt, von Indien nach China zum Beispiel, so eine hochpolitische Aussage. Und dann würden diese drei Profile gegeneinander konvergieren und das steht in der Entschließung der Koalitionsfraktionen von heute drin, wie ich also vorhin meine E-Mail entnommen habe, da steht also CDU, CSU und FDP. Außerdem plädieren die Abgeordneten dafür, langfristig weltweit zu einer Angleichung der Pro-Kopf-Emissionen zu kommen. Ne? Ich zitiere nur die Politik. Dann würden wir also hier im Wesentlichen zu einer Angleichung kommen, aber es bedeutet, dass 120 Milliarden Tonnen CO2 gehandelt werden müssten von den grünen Ländern zu den roten Ländern. Und jetzt können Sie mal 30 Euro pro Tonne ansetzen. Das wäre im Augenblick so ein vernünftiger Marktpreis. 120 Milliarden, Sie multiplizieren das, Sie kommen auf 4 Billionen Euro, das über 40 Jahre heißt 100 Milliarden pro Jahr. Das wäre der notwendige Finanztransfer, nur um die Eindämmung des Klimawandels herbeizuführen. Da sind Ihre Anpassungskosten nicht drin, da sind die Waldschutzkosten nicht drin und so weiter. Das ist das Preisschild, das an der 2-Grad-Grenze hängt. Und das lässt sich nicht wesentlich herunterargumentieren. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Nicht? Das heißt, wenn Kopenhagen überhaupt etwas Wegweisendes liefern kann, was uns der Lösung des Klimaproblems näher bringt, dann müssen diese Elemente berücksichtigt werden. Es müssen drei Dinge passieren. Es muss gesagt werden, wir bekennen uns zu einem konkreten Klimaschutzziel. Bisher steht es in der Klimarahmenkonvention nicht drinnen. Da steht nur gefährlichen Klimawandel vermeiden, was immer das heißen mag. Wenn wir also sagen, 2 Grad. Zweitens muss Kopenhagen klar machen, dass wir einen Scheitelpunkt der Emissionen erreichen können, mit welchen Maßnahmen auch immer, der deutlich vor 2020 liegt. Und es müssen elementare Gerechtigkeitsprinzipien zumindest diskutiert werden. Natürlich kann man andere Modelle, wir haben viele durchgespielt übrigens, Gerechtigkeitsmodelle, man kann wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Capacities, alles mitnehmen. Man kann den Vorschlag, der inzwischen als Singh-Merkel-Vorschlag diskutiert wird, die Inder haben zum Beispiel gesagt, wir bleiben immer unter euren Emissionskurven sozusagen. Wenn man das rechnet, kriegt man kleine Verschiebungen, im Wesentlichen Nicht-Änderungen erster Ordnung. Das ist einfach so nicht. Und das heißt, wenn diese drei Elemente in Kopenhagen politisch diskutiert würden, dann hätte man einen entscheidenden Schritt nach vorne getan, auf jeden Fall. Und dann sollen die Beamten das ausbuchstabieren, 1 oder von mir aus auch 2 Jahre länger. Wenn man das aber nicht schafft, dann soll man wenigstens eingestehen, dass man das Klimaproblem nicht mehr lösen kann. Weil die Fläche unter der Kurve heißt auch, wir haben 2 Jahrzehnte im Wesentlichen verloren, wo jedes Jahr 25 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre gelangt sind. Und wenn Sie das multiplizieren, dann sind Sie bei 500 Milliarden Tonnen und ist fast genauso viel, wie im Rest des Jahrhunderts noch zur Verfügung steht. Das heißt, die 2 Jahrzehnte seit der Rio-Konferenz und dem ersten IPCC-Bericht, der 1990 eben veröffentlicht wurde, haben wir in der Politik versagt. Das ist einfach so. Und das ist kein Vorwurf an die hier sitzenden Minister, die nun alles getan haben, soweit ich das persönlich weiß, um eben gerade nicht so einen solchen Pfad zu folgen. Das ist natürlich ein Vorwurf, der jeden treffen muss, weil Politiker tun ja am Schluss nur das, wofür sie ihre Wähler beauftragt haben, nicht? Insofern wissen sie auch, wer schuld ist. Dankeschön.